OneFM, der Football-Podcast.
Herzlich willkommen zur 20. Folge OneFL. Ich bin total stolz und überrascht und glücklich. Außerdem bin ich Emil und freue mich, dass du eingeschaltet hast. 20 Folgen sind es jetzt schon und damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin ja immer noch ziemlich am Anfang dieses Podcasts, also weit davon weg, irgendwie einen Überblick zu haben. Und manchmal stolper ich auch noch so ein bisschen durch die Folgen, obwohl ich so langsam das Gefühl habe, Stück für Stück entsteht da auch so ein Gesamtbild oder zumindest eine genauere Idee. Und heute zum 20-folgigen Jubiläum habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Es wäre ganz schön, das Format der Mittwochsfolge ein klein wenig zu ändern, zwischendurch eben auch mal über aktuelle Themen zu sprechen und ja, das alles ein bisschen weniger strukturiert zu machen und mit deutlich mehr Bauchgefühl. Und deswegen steht diese Folge und alle zukünftigen Mittwochsfolgen unter einem neuen Motto, nämlich dem
Coffee Break! Coffee Break!
Und eine Kaffeepause kann, glaube ich, jeder brauchen. Das heißt, jeden Mittwoch ein neues Thema, neue Gedankengänge zur NFL, was aktuell los ist. Natürlich auch mit Ergebnissen des Wochenendes. Klar, die kann man auch nicht so ganz unter den Tisch fallen lassen. Wie gesagt, ich bin noch ganz am Anfang. OneFL ist noch ganz am Anfang und da wird noch so ein bisschen experimentiert und ausprobiert. Es sind mir ja auch schon ein paar kleine Patzer gelungen in der Vergangenheit, in den letzten 19 Folgen. Und ich bin mir ziemlich sicher, da kommen auch wahrscheinlich noch die ein oder andere Missgeschicklichkeit dazu. Nichtsdestotrotz, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich würde mal sagen, los geht's in die Kaffeepause. Was mir letzte Woche beim Thursday Night Game zwischen den Chicago Bears und den Washington Commanders aufgefallen ist, das Thursday Night Game steht ja unter der Amazon-Flagge und da werden auch immer ganz tolle Statistiken eingeblendet. Und wenn du schon öfter mal eingeschaltet hast, hast du ja auch schon mitgekriegt, wie ich zu Statistiken stehe. Also generell ganz nett als Unterstützung, aber eben nicht das, worauf es unterm Strich ankommt. Und die Next-Gen-Stats haben mich so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, denn ich weiß nicht, ob das schon länger so ist oder ob das jetzt am Donnerstag die Premiere war, aber es wird sehr viel über Expected geredet. Also wie viele Punkte ein Spieler macht oder wie viele Catches ein Receiver macht und wie viel man vorher erwartet hat, beziehungsweise ob der Spieler dann drüber oder drunter liegt. Und das fand ich ziemlich witzig, denn man stellt sich vor, diese ganze Statistikmaschinerie funktioniert ja so, dass alle Informationen zusammengetragen werden und dann versucht wird, daraus einen Blick in die Zukunft zu erhaschen. Also zum Beispiel an einem Quarterback wird dann gemessen, er hat in den letzten 4 Spielen so und so viel Pässe angebracht gegen eine Defense, die so und so aufgestellt war und in dem Ranking war und so stark eingeschätzt wird. Also wird er im folgenden Spiel so und so viele Pässe werfen und ein gewisser Prozentsatz davon wird eben ankommen. Das ist ganz nett und finde ich jetzt auch prinzipiell gar nicht dumm gedacht. Das gibt es ja auch bei den Expected Goals in der Bundesliga zum Beispiel. Das ist ganz unterhaltsam und mit Sicherheit nichts, was man jetzt verteufeln könnte. Das Lustige an der ganzen Sache ist, dass das eben dann eingeblendet wird, aber auch, dass ein Spieler über oder unter diesem Wert liegt, was ich dann irgendwie ziemlich amüsant finde, denn naja, wenn der Spieler drüber oder drunter liegt, spricht das ja nicht dafür, dass der Spieler gerade besonders gut oder schlecht ist, sondern dass die Einschätzung einfach ziemlich daneben lag oder ziemlich gut war, je nachdem, wie weit das abweicht. Deswegen fand ich die Einblendung eher ein bisschen lustig und amüsant. Man stelle sich vor, ich stelle mir hier ein Glas mit Bohnen hin und dann rate ich, es sind 70 Stück drin und dann sind es doch 3000. Und danach sage ich, oh, das ist aber ein tolles Glas. Da sind ja viel mehr Bohnen drin, als ich gedacht habe. Vielleicht habe ich aber auch einfach nur ziemlich schlecht geschätzt. Vielleicht hinkt der Vergleich ein bisschen. Ich fand es auf jeden Fall sehr unterhaltsam und lustig. Achte doch diesen Donnerstag auch mal drauf. Vielleicht wird das ja noch ein paar Mal eingeblendet. Für mich birgt das auf jeden Fall so eine gewisse Ironie. nicht nur an diesem Spieltag, sondern schon in der ersten Spielwoche, als sich Aaron Rodgers verletzt hat, war die Frage sehr groß und die Kritik groß am Artificial Turf, also am Kunstrasen. Irgendwie hat sich damit noch keiner so recht anfreunden können, außer vielleicht eben Stadionbesitzer. Ich glaube, der Rest der Welt findet den ziemlich doof. Und da wird ja viel diskutiert. Das ist so aufwendig mit dem echten Rasen und so teuer und wie kriegt man das denn hin? Und ja, da wäre eben Kunstrasen einfach deutlich praktischer. Und das will ich jetzt gar nicht bestreiten. Da bin ich mit Sicherheit auch nicht der richtige Rasenexperte dafür. Die Frage ist einfach, wie wichtig ist die Gesundheit der Spieler für die Mannschaften und die Liga generell? Denn dass Aaron Rodgers ausgefallen ist, ist jetzt schon so ein Grund dafür, sich die Jets-Spiele vielleicht doch nicht mehr ganz so aufmerksam anzuschauen. Genauso wie zum Beispiel jetzt am Wochenende Travis Kelce sich leicht verletzt hat, zum Glück weiterspielen konnte und. Da gibt es ja eindeutig mehr als nur ein Beispiel. Und mal abgesehen davon, in Deutschland bekommt auch jedes Zweit- und Dritt- und Erstligateam es hin, einen vernünftigen Rasen zur Verfügung zu stellen. Gut, manchmal sehen die Dinger dann schon aus wie ein Acker, aber das lässt sich dann trotzdem noch bespielen, würde ich sagen. Klar, die Stadien werden dann nicht so intensiv genutzt wie die NFL-Stadien, das ist mir auch vollkommen klar und macht Sinn, aber an sich sollte da so ein Mittelweg mit Sicherheit machbar sein. Außerdem gibt es ja noch eine dritte Variante, der Hybridrasen. Der ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, zumindest wird das so versprochen. Das ist so eine Mischung, logischerweise aus echtem und Kunstrasen, der auf dem Feld getrennt ist. Das heißt, die Streifen von Kunstrasen stabilisieren den echten Rasen und machen dadurch das ganze Spielfeld etwas stabiler oder fester, je nachdem, wie man das sehen möchte. Der ist im Moment gerade ziemlich im Kommen und die Rufe danach sind groß. Die Frage ist, kann der sich dann auf Dauer auch bewähren? Denn am Anfang hat man vom Artificial Turf auch gedacht, das wäre die Lösung für alle Probleme. Wie wir jetzt wissen, ist das nicht ganz der Fall. Wenn ich jetzt zurückschaue auf den vergangenen Spieltag und auf unsere 1-5, muss ich sagen, die Tipps waren 50-50, würde ich mal behaupten. Denn die Jaguars und die Bills, die haben sich in London wirklich eine ziemliche Schlacht geliefert und das war am Schluss dann wirklich noch ein richtig spannendes Spiel. Die Jaguars haben sich da wirklich sehr, sehr gut geschlagen bzw. haben sehr gut gewonnen und den Bills die Stirn gezeigt, während, dieser Tipp mit New Orleans und New England, der ist ein bisschen in die Hose gegangen. Das war dann ja doch eher eine ziemlich einseitige Geschichte und Bill Belichick mit, der zweiten großen Niederlage der Saison. Das sah ganz schön blass aus und kraftlos gegen die Saints. Dann hatte ich noch vorher gesagt, dass die Eagles es nicht so leicht in Los Angeles gegen die Rams haben werden. Dem war auch so und das Spiel, finde ich, hat es wirklich auch in sich gehabt. Die Eagles haben gewonnen. Das Spiel war ziemlich ausgeglichen und es war mit Sicherheit kein Durchmarsch für die Eagles, wie man es vorher hätte erwarten können. Und da haben sich die Rams auch ziemlich teuer verkauft. Das Spiel der Woche, auf das sich irgendwie alle am meisten gefreut haben gefühlt und in dem zwei super starke Mannschaften aufeinandertreffen sollten, war dann leider doch nicht so ausgeglichen, wie man sich das gewünscht hätte. Dallas hat gegen San Francisco in San Francisco keinen richtigen Fuß fassen können. Man lag in der Halbzeit zurück und hat dann direkt nach Wiederanpfiff eigentlich schon die nächsten Tiefschläge kassieren müssen. San Francisco hat das Spiel durchweg dominiert und damit auch ganz klar gewonnen. Und als fünftes Spiel hatte ich die Green Bay Packers in Las Vegas vorhergesagt, dass das doch sehr ausgeglichen sein könnte. Da lag ich, glaube ich, gar nicht so falsch, nur das Level und das Niveau, das habe ich mir irgendwie anders gewünscht. Beide Mannschaften waren, gelinde ausgedrückt, eher unfähig, wirklich schönen offensiven Football auf den Platz zu bringen. Es gab auf jeden Fall hier und da den ein oder anderen Lichtblick, das darf man auch nicht unterschlagen, aber im Großen und Ganzen so richtig schön anzusehen, war das auch irgendwie nicht. Klar, als Packers-Fan dann im Nachhinein sowieso noch viel weniger. Aber ich glaube auch als Vegas Raiders-Fan ist man nur mit dem Ergebnis zufrieden gewesen, dass man eben gewonnen hat. Das Spiel selber war jetzt nicht ganz so überzeugend. Und bevor nächste Woche schon ein Drittel der gesamten regulären Saison hinter uns liegt und ich das jetzt schon ziemlich traurig finde, allein wenn ich das ausspreche, und deswegen möchte ich jetzt so einen kleinen Überblick über die vergangenen 5 Wochen zusammenfassen. Welche Mannschaften haben überrascht, im negativen wie auch im positiven Sinne? Ganz vorne anfangen möchte ich mit den Carolina Panthers, das einzige Team der aktuellen Saison, das noch keinen Sieg verbuchen konnte. Die Panthers sahen teilweise in ihren Spielen immer mal wieder ganz gut aus und konnten glänzen, aber den Sieg dann doch nicht nach Hause tragen. Sieht im Moment nach Number One Pick aus, obwohl da gerade doch noch andere Mannschaften im Reigen dabei sind. Die Arizona Cardinals mit nur einem Sieg, genauso wie die Chicago Bears, die Denver Broncos, die Minnesota Vikings, die New England Patriots und auch die New York Giants. Da würde ich sagen, sind die Vikings, die Giants und auch die Patriots, vielleicht sogar auch die Broncos, eine ziemlich große Überraschung, denn von denen hat man auf jeden Fall mehr erwartet und da wäre auch mehr drin gewesen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Tabelle, die Philadelphia Eagles und die San Francisco 49ers haben sich auch diese Woche nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, sind beide noch ungeschlagen, gefolgt von den Lions, den Chiefs und den Dolphins, alle 3 Teams mit 4 Siegen und einer Niederlage. Das heißt, die Lions sind dem Hype bis jetzt auf jeden Fall gerecht geworden. Die Chiefs müssen dem Hype gerecht werden, denn als amtierender Super Bowl Champion sollte man auch nicht unter die Räder kommen, obwohl das andere Mannschaften natürlich schon geschafft haben. Die Miami Dolphins sind so weit vorne, weil Tua eben ausnahmsweise mal verletzungsfrei geblieben ist, zumindest jetzt die ersten 5 Spiele. Wir klopfen auf Holz. Und eben wahrscheinlich wirklich gelernt hat zu fallen und eben sich keine Concussion zugezogen hat. Bei den Dolphins ist auf jeden Fall offensiv einiges geboten. Und mit 3-1 sind die Seattle Seahawks und auch die Tampa Bay Buccaneers in die Bye Week gegangen. Das ist auf der einen Seite das, was man gehofft hat, dass Seattle die guten Leistungen der letzten Saison wiederholen kann. Und auf der anderen Seite mit den Bucks natürlich äußerst positiv und überraschend, dass die im Moment so gut mithalten können. Und dann, ja, kommen wir schon so ein bisschen ins Mittelmaß. Da gibt es dann die Falcons und die Ravens und die Bills und die Cowboys und die Colts und die Jaguars und die Saints und die Steelers. Und die stehen alle 3-2. Und das sind die Mannschaften, da weiß man, glaube ich, irgendwie noch nicht so genau, wie es weitergeht. Natürlich, die Bills haben tolle Spiele abgeliefert, aber haben dann eben auch in 2 Spielen doch versagt. Genauso die Baltimore Ravens, die jetzt am Wochenende gegen Pittsburgh verloren haben. Da ist zwischendurch auch mal so eine gewisse Schwäche zu erkennen oder eine gewisse Unkonzentriertheit. Also nicht so viel Konstanz, wie man sich wünschen würde. Genauso wie jetzt bei den Cowboys natürlich. Während Indianapolis, Jacksonville, New Orleans und meinetwegen auch Pittsburgh. Ach so. Und Atlanta nicht zu vergessen. Auf jeden Fall eher positiv überraschend. Und dann gibt es dann noch 2 Mannschaften mit nur 4 Spielen. Auch in der Bye Week gewesen, die Browns und die Chargers. Und dann sind wir schon beim fleischigen Ende der Liga. Die Cincinnati Bengals jetzt immerhin mal wieder mit einem Sieg. Da sah Joe Burrow auch aus, wie Joe Burrow normalerweise aussieht. Das war ein tatsächlich schön anzusehendes Spiel. Das hatte auf jeden Fall seine Highlights und guten Momente. Während die Packers, naja, die sind wahrscheinlich einfach zu gut gestartet und deswegen sind jetzt alle Packers-Fans enttäuscht. Denn in der Offseason war eigentlich jedem klar, dass die jetzt nicht unbedingt vorne mitspielen werden. Dann haben wir noch die Texans und die Raiders und die Rams und die Jets und die Titans und die Commanders, alle 2-3. Das sind auf jeden Fall Teams, bei denen entweder der Quarterback weggefallen ist oder man einfach einen neuen Quarterback installiert hat, der sich noch finden muss, oder man eigentlich gar keinen so starken Kader hat und gerade guckt, ob man einen Rebuild macht oder nicht, oder wie bei den Tennessee Titans einfach zu viele Quarterbacks da sind und man sich noch nicht so recht entscheiden kann, wer denn der Starting Quarterback werden soll. Ryan Tannehill macht mal eine richtig gute Vorstellung und dann, ja, sieht es doch auch eher wieder ganz gruselig aus. Logisch, das war jetzt erst Woche 5, da ist noch viel zu spielen, aber so als kleine Tendenz. Und jetzt schauen wir einfach mal in die Liga, welche Spieler da im Moment gerade herausragend sind und erwähnenswert. Und da fange ich doch mit den Passing Yards an. Keine Überraschung, wer da vorne ist, Tua Tagovailoa mit 1614 Passing Yards in 5 Spielen. Das ist natürlich jenseits von Gut und Böse. Überrascht, glaube ich, niemand. Jeder, der sich die Dolphins-Spiele auch nur ansatzweise angeschaut hat, hätte das jetzt erwartet. Platz 2, und das ist dann die große Überraschung, Kirk Cousins mit 1498 Yards. Wir haben gerade über den Rekord der Vikings gesprochen. Das passt dann nicht so ganz zusammen. Genauso wenig wie auf Platz 3 CJ Stroud mit 1461 Yards von den Houston Texans. Also, viele Yards werfen ist schön, aber heißt nicht, dass man jedes Spiel gewinnt. Zwischendurch braucht man eben auch noch eine Defense und vielleicht auch noch ein Laufspiel. Und wo wir gerade über das Laufspiel sprechen, ganz vorne, was die Yards angeht, ist immer noch Christian McCaffrey mit dabei. 510 Yards Rushing, direkt gefolgt auf Platz 2 von Devon Akane von den Miami Dolphins, der mit 460 Yards gar nicht so weit entfernt ist, aber erstmal ausfällt. Der ist nämlich leider verletzt, das heißt, da wird McCaffrey mit Sicherheit noch so ein bisschen was drauflegen können. Auf Platz 3 Zach Moss von den Indianapolis Colts mit 445 Yards. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich enges Rennen. Während bei den Sacks, muss ich sagen, bin ich wiederum überhaupt nicht überrascht. TJ Watt liefert wieder ab, 8 Sacks in 5 Spielen. Gefolgt von Josh Allen der Jacksonville Jaguars mit 6 Sacks. Trey Hendrickson mit auch 6 Sacks von den Cincinnati Bengals. Daniel Hunter von den Minnesota Vikings auch mit 6 Sacks. Und Khalil Mack von den Los Angeles Chargers auch mit 6 Sacks. Mann, das ist echt nicht leicht zu sprechen. Also keine Überraschung, TJ Watt als Sack Leader, die Defense der Steelers in dieser Saison auch wieder unfassbar stark. Und das macht sich eben auch statistisch bemerkbar. Und dann gibt es ja noch die Statistik, die ich total witzig finde, mit den meisten Punkten pro Spielern. Also nicht Fantasy-Punkte, sondern erzielten Punkten. Und da sind auf den ersten 3 Plätzen Kicker, nämlich Jake Elliott von den Philadelphia Eagles mit 59 Punkten, Kaimi Fairbairn von den Houston Texans mit 55 Punkten und Brandon Aubrey von den Dallas Cowboys mit 52 Punkten. Und direkt danach teilen sich den 4. Platz die 2 Running Backs von den Miami Dolphins und den San Francisco 49ers, Christian McCaffrey und Raheem Mostert mit jeweils 48 Punkten. Das ist auf jeden Fall eine Menge Holz, was die Jungs da zusammengetragen haben. Zu guter Letzt noch das Passer-Rating. Das finde ich eigentlich auch immer ganz interessant. Da ist Brock Purdy auf Platz 1 von den San Francisco 49ers nach 5 Spielen mit einem Passer-Rating von 123,1. Das ist unfassbar gut, obwohl Tua Tagovailoa auf Platz 2 mit 111,9 auch wirklich nicht von schlechten Eltern ist. Auf Platz 3 und Platz 4 dann eher überraschend Justin Herbert mit 106,3 und Russell Wilson mit 106,1. Damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, muss ich gestehen. Aber das ist ja sowieso immer irgendwie subjektiv und so ein bisschen die Krux dabei, denn ja, wenn man sich so ein Spiel anschaut, dann sieht man eben manchmal einen Spieler, der ein richtig tolles Play macht, meinetwegen einen Open-Field-Tackle oder einen Sack oder läuft ganz toll durch die Abwehr rein oder ein toller Pass oder ein toller Fang, was auch immer. Und dann brennt sich das natürlich mehr ein als die Zahl an sich. Aber das ist auch das Schöne dabei, weil jeder sieht ja dann doch auch wieder ein anderes Spiel. Und so richtig subjektiv ist man ja sowieso nie, würde ich jetzt mal behaupten. Zu guter Letzt habe ich hier noch das Turnover-Ratio. Das hat sich nämlich jetzt auch ein bisschen verändert. Vor allen Dingen ganz hinten sieht es richtig düster aus, nämlich die Minnesota Vikings sind auf dem letzten Platz mit -9, die Patriots mit -8 und dann die Vegas Raiders und die Cleveland Browns mit jeweils -7. Das sieht nicht schön aus. Und ganz vorne hat sich ein Führungswechsel aufgetan nach dem 49ers-Spiel gegen die Cowboys. Ist das Team aus Dallas ein bisschen zurückgerutscht? Die 49ers jetzt zusammen mit den Bucks auf Platz 1 mit +7 Turnover-Ratio, gefolgt von den Bills und den Cowboys mit +6 auf dem 2. Rang. Und auf Rang 3 4 Mannschaften, die Houston Texans, die Los Angeles Chargers, die Pittsburgh Steelers und die Seattle Seahawks. So viel dazu. Und schon neigen wir uns wieder dem Ende zu, aber ich möchte trotzdem nicht die Ergebnisse des Spieltags unter den Tisch fallen lassen. Deswegen hier ganz flott zusammengefasst. Die Chicago Bears gewinnen in Washington gegen die Commanders 40-28. Die Jacksonville Jaguars gewinnen ihr zweites London Game gegen die Buffalo Bills 25-20. Die Atlanta Falcons besiegen die Houston Texans zu Hause 21-19. Die Carolina Panthers unterliegen in Detroit den Lions 24-42. Und die Tennessee Titans verlieren in Indianapolis gegen die Colts 16-23. Die Miami Dolphins gewinnen zu Hause gegen die New York Giants 31-16. Die New England Patriots verlieren 0-34 gegen die New Orleans Saints. Die Pittsburgh Steelers gewinnen zu Hause gegen die Baltimore Ravens mit 17-10. Die Los Angeles Rams unterliegen zu Hause den Philadelphia Eagles 14-23. Die Cincinnati Bengals gewinnen mal wieder ein Spiel, dieses Mal in Arizona 34-20 gegen die Cardinals. Die New York Jets gewinnen überraschend im Rachespiel, wie ja schon in der letzten Folge vorhergesagt, in Denver gegen die Broncos 31-21. Die Kansas City Chiefs tun sich schwer gegen die Vikings, gewinnen dann aber trotzdem in Minnesota 27-20. Die Dallas Cowboys unterliegen klar den San Francisco 49ers in San Francisco 42-10. Und die Green Bay Packers sehen ganz schön kraft- und saftlos aus, verlieren in Las Vegas gegen die Raiders 13-17. Puh, das waren echt eine ganze Menge Zahlen und die einzige Zahl, die ich nochmal erwähnen möchte, ist die 20. Denn die 20. Folge OneFL neigt sich jetzt auch schon dem Ende zu. Ich fand's schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es gibt diese Woche bei Instagram noch so ein kleines Gewinnspiel zum Jubiläum. Schau doch mal rein. Du findest uns unter One, ausgeschrieben, -F-L. Schau doch mal rein. Ich würde mich freuen. Dir viel Spaß morgen Nacht beim Thursday Night Game. Die Denver Broncos reisen nach Kansas City, um es dort mit den Chiefs aufzunehmen. Wird mit Sicherheit auch alles andere als uninteressant. Und wir hören uns hoffentlich am Sonntag wieder zu einer neuen Folge OneFL mit unseren One and Five. Und bis dahin eine tolle Woche. Oh.